Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Jessica Sturmberg herzlich willkommen. Die Länder, die besonders durch die Corona-Pandemie gezeichnet sind, Italien, Frankreich, Spanien hier in Europa, trifft auch der Einbruch der Wirtschaft besonders hart. Spanien will die Not der Ärmsten in der Bevölkerung mit einem schon länger geplanten Grundeinkommen nun lindern. Dazu gleich mehr. Außerdem schauen wir auf den sich zuspitzenden Konflikt von US-Präsident Donald Trump gegen Twitter oder inzwischen auch Trump gegen die sozialen Netzwerke. Mit dem gestern unterzeichneten Dekret will er ihren Einfluss einschränken, begründet mit angeblich fehlender Neutralität.
Currently, social media giants like Twitter receive an unprecedented liability shield based on the theory that they're a neutral platform, which they are not.
Mehr dazu gleich in unserem Börsengespräch. Zunächst aber schauen wir auf die Autoindustrie. Da gibt es heute unterschiedliche Signale. Eigentlich sollte am Dienstag nach Pfingsten der Autogipfel im Kanzleramt stattfinden. Doch, wie es heißt, gibt es noch internen Abstimmungsbedarf. Es ist nicht mehr so einfach wie in der Finanzkrise, den Deutschen eine Abwrackprämie auch für Verbrennerfahrzeuge schmackhaft zu machen. Der Widerstand ist groß, die Sorge, in die falsche Richtung zu laufen. Ebenso auch, wenn daran viele Arbeitsplätze hängen, insbesondere in der Zulieferindustrie. Der drittgrößte aus diesem Bereich, ZF Friedrichshafen, plant einen massiven Stellenabbau. Bis zu 15.000 Jobs sollen weltweit wegfallen. Die Hälfte davon an deutschen Standorten. Thomas Wagner mit Einzelheiten.
Der dem Deutschlandfunk vorliegende Brief an alle Mitarbeiter, unterschrieben von ZF-Vorstandschef Wolf-Henning Scheider und Personalvorstandsmitglied Sabine Jaskula, lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Da ist davon die Rede, dass sich die weltweit größte Wirtschaftskrise seit den 30er Jahren abzeichne. Und der könne sich auch ZF nicht entziehen. Da ist die Rede von massiven Umsatzeinbrüchen und von der Notwendigkeit, darauf reagieren zu müssen. Bis 2025 sollen deshalb weltweit zwischen 12.000 und 15.000 Stellen bei ZF wegfallen, die Hälfte davon an deutschen Standorten. Will heißen, jede zehnte ZF-Stelle ist demnach gefährdet. Ohne Widerstand wird der Personalabbau aber nicht über die Bühne gehen. Wir werden um jeden Arbeitsplatz kämpfen, sagte ein Betriebsratssprecher auf Anfrage des Deutschlandfunks. Der ZF-Vorstand argumentiert dagegen in der Rundmail mit den massiven Geschäftseinbrüchen im Zuge der Corona-Pandemie. Der Fahrzeugbau erlebe derzeit nach einer Analyse des Münchner IFO-Institutes mit einem Minus von 41% bei der Wirtschaftsleistung während des Produktionsstopps den, wie es heißt, mit Abstand stärksten Einbruch aller Industriebranchen. ZF erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Jahresumsatz von 36,5 Milliarden Euro und beschäftigt derzeit weltweit knapp 150.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen gilt nach Bosch und Conti als drittgrößter deutscher Automobilzulieferer.
Thomas Wagner berichtete, ZF Friedrichshafen plant also den Abbau von 15.000 Stellen. Und noch einmal die gleiche Zahl will auch der französische Autobauer Renault streichen. Heute Vormittag hat der Konzern darüber informiert. Unser Frankreich-Korrespondent Jürgen König hat zugehört. Herr König, wie soll denn dieser Stellenabbau genau vonstatten gehen?
Also man will ohne betriebsbedingte Kündigungen auskommen. Mitarbeiter sollen umgeschult und innerhalb des Konzerns versetzt werden. Man will auch Abfindungen für das freiwillige Ausscheiden anbieten. Freiwerdende Stellen sollen nicht wieder besetzt werden. Zur Frage von Werksschließungen hieß es heute, ein Werk, nämlich in Choisy-le-Roi bei Paris, das wird geschlossen. 5 weitere Standorte werden, wie es hieß, überprüft. Generell soll ja die gesamte Zusammenarbeit dieser Industrieallianz Renault, Nissan, Mitsubishi neu organisiert werden. Renault will die Produktion bis 2024 um fast ein Fünftel reduzieren. Man will sich jetzt ganz auf profitable Modelle konzentrieren. Das alles innerhalb der nächsten 3 Jahre. 2 Milliarden Euro sollen so eingespart werden. Die Reaktionen der französischen Gewerkschaften blieben heute nicht aus. Von einem beispiellosen Sozialabbau war etwa bei der CFDT die Rede. Vor etlichen Renault-Werken gab es Proteste der Mitarbeiter. Und die Gewerkschaften stehen hier besonders unter Druck, denn der französische Staat ist mit 15% an Renault beteiligt und die Regierung will eine Kreditzusage über 5 Milliarden Euro an Renault nur unterschreiben, wenn sich die Gewerkschaften mit dem Konzern über den Stellenabbau in Frankreich geeinigt haben.
Sind denn auch Stellenabbau in Deutschland? Ist das geplant?
Nein, dazu wurde heute auch dezidiert gefragt auf dieser Pressekonferenz und die Antwort lautete lediglich, dazu könne man jetzt noch keine Angaben machen. Der Renault-Vorsitzende Jean-Philippe Senard räumte unumwunden ein, die Corona-Krise habe bei Renault nur bestehende Probleme besonders sichtbar gemacht. Nach der Verhaftung des früheren Renault-Chefs Carlos Ghosn in Japan, unter anderem wegen Steuerhinterziehung, gab es dann ein monatelanges Tauziehen. Das Unternehmen ist in einer Schieflage, neue Modelle verkaufen sich obendrein schlecht. Zum ersten Mal seit 10 Jahren schrieb Renault wieder Verluste. Darauf jetzt zu reagieren, so Jean-Philippe Senard, heute sei für den Konzern lebenswichtig, unumgänglich. Deshalb dieser Abbau von 15.000 Stellen weltweit. Man muss davon ausgehen, dass auch bei den übrigen 10.000 Stellen außerhalb von Frankreichs relativ rigide vorgegangen werden wird.
Vielen Dank, Jürgen König, zum Stellenabbau bei Renault. Und die Gründe liegen nicht nur in der Corona-Krise, wie wir gerade erfahren konnten. Bleiben wir gerade bei der Automobilbranche und schauen an die Börse. Der VW-Konzern hat heute angekündigt, 2 Milliarden Euro in China zu investieren, in die E-Mobilität. Samir Ibrahim in Frankfurt, wie kommt das an?
Naja, es entspricht der Linie von VW. Der Konzern hat ja vorher schon klar gemacht, dass er in Sachen E-Mobilität aktiv werden wird und hat auch Milliardeninvestitionen angekündigt. Da es in China einen großen Schwerpunkt auf E-Mobilität gibt, ist das also nur folgerichtig. Diese 2 Milliarden sind ja auch zweigeteilt. Ein Joint Venture, was man bereits eingegangen hat, das wird man etwas vertiefen. Man hat ein Batterieunternehmen noch mit dazugeholt. Das kommt also insgesamt recht gut an. Aber es gibt bei VW nach wie vor im Augenblick ja große Unruhe. Die Vorwürfe gegen den Vorstandschef, sie sind ja nach wie vor nicht aus der Welt. Da geht es um den Golf 8, also das Vorzeigestück des Konzerns. Da gibt es große Kritik am Umgangston und an der Art und Weise, wie dieses Fahrzeug und seine Neuentwicklung durchgesetzt wurde. Also Unruhe im Vorstand, sowas mögen Anleger natürlich nicht. Die Aktie aktuell 2,5% im Plus. Ist VW aber nicht mit allein, denn alle Autohersteller, die in den letzten Tagen relativ gute Kursentwicklungen gehabt haben, sind aktuell im Minus.
Schauen wir in die Luftverkehrsbranche. Bei der Lufthansa geht der Poker um die Staatshilfen weiter. EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager hat heute die Forderung nach Auflagen für das Rettungspaket der Bundesregierung verteidigt. Wie sehen das denn die Anleger?
Na, mit großer Skepsis. Die Lufthansa ist ja in dieser Woche auch recht gut im Aktienkurs entwickelt gewesen. Aktuell verliert die Aktie mehr als 5,5%. Es deutet sich eben ein Poker zwischen Deutschland und der EU-Kommission an. Es gibt inzwischen sogar auch einen Brandbrief der Belegschaft an Frau von der Leyen, in dem eben darum gebeten wird, dass das Ganze nicht auf dem Rücken der Belegschaft ausgetragen wird. Der Vorstand bzw. der Aufsichtsrat hat sich ja schon hingestellt, hat gesagt, man würde dann eben auch Alternativen zur Staatshilfe sich anschauen. Und genau das ist eben das, was in der Belegschaft für große Unruhe sorgt.
Stichwort Poker, so könnte man auch den Konflikt beschreiben, der sich gerade abspielt. Twitter gegen Trump, das hat ganz konkrete Auswirkungen auch auf die Kurse sämtlicher Social-Media-Konzerne in den USA.
Ja, nicht zuletzt, weil Twitter nochmal nachgelegt hat. Insofern, das mit dem Poker ist gar nicht so falsch. Erneut gab es einen Faktencheck und wieder einmal hat das für Unruhe beim Präsidenten gesorgt. Der Kurs in Frankfurt ist bei Twitter -3,5%. Es ist ja eine sogenannte Alles-oder-Nichts-Verfügung, die Trump da unterschrieben hat. Also entweder die Social-Media-Konzerne lassen alles zu, was Nutzer schreiben, ohne eben einzuschreiten, oder sie können haftbar gemacht werden. Ich habe dazu mit Roland Fiege gesprochen. Der ist Digitalisierungsexperte, unabhängiger Berater in Sachen Social Media. Ich habe ihn gefragt, welche Konsequenzen eine solche Regelung für soziale Netzwerke am Ende haben könnte.
Ja, das ist die große Frage und das ist ja genau das, wovor eine Plattform wie Facebook auch riesen Angst hat, also wirklich haftbar gemacht zu werden. Momentan bauen sie ja ihre eigenen Regeln und sie haben ja auch irgendwie 10.000 Leute oder mehr im Einsatz, die Inhalte löschen, sagen wir mal so, ja, also nicht umschreiben, die eben Dinge, die den Plattformrichtlinien widersprechen, einfach löschen. Also das haben sie ja schon. Also offensichtlich wollen sie da schon Risiken entgehen, dort irgendwie haftbar gemacht zu werden, wenn dort pornografisches oder zu viel Mord und Totschlag passieren. Ne? Und die haben letztlich Angst vor gesetzlichen Konsequenzen, denke ich mal.
Diese Plattformen leben ja nun auch von der Werbung. Welche Auswirkungen hätte das auf die Kundschaft?
Ja, also das ist letztlich der Hebel, wo man diese Plattformen kriegen kann, wenn Firmen sich in einem Kontext wiederfinden, in dem sie sich nicht wiederfinden wollen. Das sehen wir ja auch ganz aktuell im Punkto Bild-Zeitung und der AOK. Dann werden dort die Werbeeinnahmen natürlich zurückgehen. Und das ist die eigentliche Angst, die sie haben. Zuckerberg hat eigentlich nur Angst davor, dass die Nutzer wegbleiben, beziehungsweise dass natürlich sie Werbeeinnahmen verlieren. Und das sind die einzigen zwei Hebel, wo man sie eigentlich packen kann.
Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook, der hat sich ja etwas überraschend hinter den Präsidenten gestellt. Was steckt Ihrer Meinung nach dahinter?
Naja, ich würde es jetzt nicht so eindeutig sagen, dass er sich hinter den Präsidenten stellt. Er hat wiederholt in den letzten Jahren immer wieder gesagt, wir sind eine Plattform, wir sind kein Medienunternehmen. Und in dieser Zwickmühle stehen sie die ganze Zeit, stehen sie immer noch. Ich denke, er vertut da eine Chance tatsächlich zur Wahrhaftigkeit und auch zum Sozialen, auf diesem ehemaligen sozialen Medium wieder ein bisschen zurückzukommen. Das ist ja das, was Twitter jetzt viele Meriten einbringt, dass sie da wieder Stellung beziehen. Ich denke, der hat einfach Angst vor Regulation und dass ihm diese Macht, die er hat, die Macht über viele Milliarden Menschen, quasi deren Medienverhalten täglich sehr, sehr stark zu beeinflussen, dass er dort eben seine Macht verliert.
Nun haben wir in Europa ja ohnehin etwas strengere Gesetze. Was bedeutet dieses Dekret möglicherweise für die Tätigkeiten der Plattformen auch hier bei uns?
Das ja ist schwer zu sagen. Im Normalfall kümmert ja Zuckerberg so einen Markt wie Deutschland herzlich wenig. Die haben sich noch nie an irgendwelche Regularien gehalten, sei es Datenschutz oder andere Dinge, die von uns quasi gekommen sind, sei es auch, was jetzt Verlage oder sowas zu kritisieren hatten, die Weiterverwertung von Inhalten. Ich glaube nicht, dass die Angst vor dem deutschen Staat oder dem deutschen oder dem europäischen Gesetz haben. Wenn Strafen kommen, dann ist das normalerweise immer eingepreist. Das heißt, da werden lieber ein paar Millionen gezahlt, als sich letztlich einzelnen Märkten anzupassen. Ich denke, das Wichtigste für Zuckerberg ist, das Ding jetzt noch zusammenzuhalten, solange es geht, und eine Regulierung oder eine Zerschlagung, das zu vermeiden, muss man so zu sagen.
Können sich die Konzerne, die hinter diesen Social-Media-Plattformen stehen, denn eine längere Auseinandersetzung mit dem Präsidenten überhaupt erlauben, oder verschreckt das mögliche Investoren?
Na, es ist jetzt tatsächlich sowas wie so ein Showdown, eine Stunde der Wahrheit. Trump hat ja wirklich gewütet in erster Linie auf Twitter in den letzten Jahren und hat das so als sein Haus- und Hofmedium ausgeschlachtet. Und es ist eigentlich ganz gut zu sehen, dass dort jetzt endlich mal gesagt hat, so jetzt übrigens, das ist jetzt nicht wahrhaftig, was hier gerade geschrieben wird. Das wird sicherlich dem Medium an sich gut tun. Ob es den Investoren und den Börsenkurs gut tun wird, bleibt zu zweifeln. Ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt erstmal, weil es ein bisschen durcheinander gibt, ein bisschen runtergeht wieder. Aber die werden sich auch wieder fangen, sobald das geregelt ist.
Sagt der Social-Media-Experte Roland Fiege. Und damit, beschreibt er natürlich ganz gut, wie dieser Streit zwischen Donald Trump und den Social-Media-Konzernen langsam eskaliert. Donald Trump übrigens drückt insgesamt auf den DAX. Er gibt heute nach 0,9%, 11.674 Punkte, aktuell das Niveau. Dafür steigt der Euro über $1,11. Die Rentenumlaufrendite 0,41% unverändert und der Goldpreis steigt auf $1,728.
Ja, da haben wir alle wichtigen Informationen von Ihnen. Danke, Samer Ibrahim aus Frankfurt. Und jetzt schauen wir nach Spanien. Das Land will armen Menschen künftig ein Grundeinkommen zahlen. Die Regierung hat die neue Leistung heute per Dekret beschlossen. Das Parlament muss nicht mehr zustimmen. Einzelheiten jetzt von Oliver Neuroth.
Jacqueline wohnt zusammen mit ihrem Mann, ihrem Sohn und ihrem Neffen. Keiner von ihnen hat zurzeit einen Job. Vor Corona hatte Jacqueline als Putzkraft gearbeitet. Die Familie lebt nun von 425 Euro im Monat, eine Hilfe ihrer Region. Doch davon gehen 360 Euro für die Miete der Wohnung ab. Es bleiben 65 Euro fürs Leben, 65 Euro für vier Personen. Sie lebten von Tag zu Tag, wüssten nicht, was morgen kommt, ob sie noch genug Geld für die Miete hätten, erzählt Jacqueline dem spanischen Radiosender RNE. Familien wie ihre sollen künftig das Ingreso Mínimo Vital in Anspruch nehmen können, das Mindesteinkommen zum Leben, wie die neue staatliche Leistung übersetzt heißt. Die Idee dafür kam der Regierung aus Sozialisten und Linkspartei Podemos nicht erst durch die Coronavirus-Krise. Sie war schon Thema bei den Koalitionsverhandlungen vor einem halben Jahr. Doch weil es vielen Menschen im Land nun schlagartig schlecht gehe, setze man das Projekt schneller um als geplant, sagt Vizeregierungschef Pablo Iglesias. Die Krise zeigt die Dringlichkeit dieser staatlichen Hilfe. Es geht um Familien, deren Lage schlicht aussichtslos ist. Dass sich ihre Zahl gerade vervielfacht, ist in fast allen größeren Städten Spaniens sichtbar. So etwas wie Hartz IV gibt es in Spanien nicht. Wer seinen Job verliert und vorher eine gewisse Zeit in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat, bekommt für maximal 2 Jahre Geld vom Staat. Außerdem zahlen die spanischen Regionen eine Art Basiseinkommen zwischen 300 und 665 Euro im Monat, je nach Region ebenfalls meist befristet. Es ist die Leistung, die gerade die vierköpfige Familie von Jacqueline über Wasser hält. Sie kann sich nun freuen. Das neue staatliche Mindesteinkommen wird zusätzlich gewährt. Nach Medienberichten monatlich 450 Euro für Alleinstehende und rund 1000 Euro für Familien. Minister Escribá rechnet mittelfristig mit rund 1 Million Haushalten, die neue Hilfe erhalten werden. Die Opposition hält das staatliche Mindesteinkommen für zu teuer. Politiker der konservativen Volkspartei fordern, die Leistung nur vorübergehend zu zahlen als Finanzspritze während der Coronavirus-Krise.
Oliver Neuroth über das Grundeinkommen in Spanien, das vergleichbar ist mit den Hartz-IV-Leistungen hier in Deutschland. Und jetzt kommen wir zu unserem Firmenporträt, das wir an dieser Stelle immer freitags für Sie haben. Es geht heute kurz vor Pfingsten um eine Dresdner Werkstatt für textile Kirchenkunst. Nachdem über Wochen hinweg ein Versammlungsverbot galt und die Kirchen inzwischen jetzt wieder öffnen dürfen, mit Abstand natürlich, kommen permanente wieder zur Geltung. Die textilen Kunstwerke. Iris Milde hat die Paramentenwerkstatt von Annette Hildebrandt besucht und erzählt, wie diese in aufwendiger Handarbeit entstehen.
Ein Hinterhaus in einem Dresdner Villenviertel. Durch die geöffnete Werkstatttür fällt der Blick auf raumhohe Regale, in denen sich Garnrollen stapeln, nach Farben sortiert wie ein riesiger Regenbogen. Am Webstuhl gegenüber sitzt Annette Hildebrandt, Diplomdesignerin für Textilkunst. Ihr Spezialgebiet sind Paramente.
Paramente sind Textilien, die in der Kirche hängen und die liturgischen Orte kennzeichnet. Das heißt, das ist der Altar, die Kanzel und das Lesepult.
Am Regal hängen 2 fertige Paramente, die Annette Hildebrandt in den nächsten Tagen ausliefern wird. Sie sollen die Altarsockel 2 Kirchen schmücken.
Das rechte Parament ist ein Parament, was ich demnächst nach Löbau bringe für die Nikolaikirche. Das ist ein weißes Parament. Allerdings nicht so herkömmlich weiß, wie man sich das so vorstellt, sondern ich habe natürlich auch die Farben des Kirchenraumes mit aufgenommen.
Die etwa 1,5 Meter breite und 1 Meter hohe Webarbeit zeigt ein hellgelbes und ein sattgelbes Kreuz, die übereinander liegen. Im unteren Bereich sieht man dunkle Pünktchen, vielleicht Samenkörner. Doch Hildebrandts Paramente wollen die Fantasie des Betrachters anregen und keine fertigen Interpretationen liefern.
Das ist für mich auch immer ein sehr, sehr spannender Prozess, was dann in den Gesprächen auch rauskommt und sehr, sehr schöne Dinge.
Paramente entstehen am Gobelin-Webstuhl. Anders als beim Flachwebstuhl verlaufen die Kettfäden von oben nach unten, sodass die Paramentenmacherin daran arbeiten kann wie an einer Tafel. Annette Hildebrandt hält ein Werkzeug in die Höhe, das aussieht wie ein Pinsel, aber statt Borsten hat es Zinken.
Ich habe einen sogenannten Klopfer in der Hand. Den benutze ich, um das Garn, was ich eingelegt habe, zwischen diese Kettfäden, in das Fach von den Kettfäden, dann anzuklopfen. Dann trete ich das Fach, um den Faden einzulegen.
Hildebrandt legt orangenes Wollgarn zwischen die Fäden.
Das wird dann erstmal mit der Hand ein Stückchen angedrückt. Ja, das ist das Handwerk. Nicht zu straff und nicht zu locker. Jetzt kommt der Klopfer wieder.
Die Textilkünstlerin arbeitet in rasender Geschwindigkeit. Bereits seit 25 Jahren fertigt sie Paramente. Doch am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn, in den 1980er Jahren, kam die geborene Greifswalderin eigentlich mit anderen Plänen nach Dresden.
Ich habe die Ausbildung als Krankenschwester im Diakonissenkrankenhaus gemacht und wusste, dass es dort eine Paramentenwerkstatt gibt. Das hatte ich erstmal im Hinterkopf und dann habe ich mit dem Studium Textilkunst begonnen und das beendet in Schneeberg. Ja, und dann habe ich gedacht, dann gucke ich mal und frage mal nach, ob ich in der Werkstatt arbeiten kann. Und da habe ich die Leitung bekommen und habe dort knapp 7 Jahre die Werkstatt geleitet.
2001 wurde die Werkstatt im Krankenhaus geschlossen. Annette Hildebrand kaufte kurz entschlossen zwei der verwaisten Webstühle und machte sich selbstständig.
Dann habe ich überlegt, ich springe mal ins Wasser und guck mal, was kommt.
Bis auf eine kurze Flaute lief es 18 Jahre gut, sagt sie. Die Auftragsbücher sind voll. Die meisten Kunden kommen auf Empfehlung zu ihr. Das sind ausschließlich Kirchgemeinden aus ganz Deutschland.
Man möchte für den Raum, für den Kirchenraum, wir möchten was ganz Besonderes. Da sind die Auftraggeber. Etwas ganz Besonderes und etwas, was wirklich in unseren Kirchenraum hineinpasst und was mit uns zu tun hat.
Paramente fertigen ist keine Fließbandarbeit. Jedes Stück entsteht in enger Zusammenarbeit mit der jeweiligen Gemeinde. Zunächst lädt die Designerin interessierte Gemeindemitglieder zu einem Werkstattrundgang ein.
Der nächste Schritt ist, dass ich dann in die Kirchgemeinde fahre. Gucke ich mir den Raum an, gucke, was an Farben da sind, wie die Formen da sind. Genau, und dann wird sich zurückgezogen und dann werden die Entwürfe gemacht. Und in einer Entwurfsmappe wird das dann präsentiert.
Hinter den Kettfäden am Webstuhl klemmt die Werkzeichnung, damit sie beim Weben weiß, wo das nächste Ornament beginnt. Von unten nach oben wächst das Bild, in diesem Fall ein gleichschenkliches Kreuz, das aus einzelnen Farbsplittern besteht. Die beherrschende Farbe ist rot, denn es wird ein Pfingstparament.
Das Kirchenjahr beginnt mit Violett. Genau dann wird das Parament hängen, wenn es eine besinnliche Zeit ist. In der Adventszeit und in der Passionszeit. Dann kommt Weiß für die Christusfeste. Das ist dann Weihnachten und Ostern. Rot wird vorrangig zu Pfingsten hängen, an Kirchweihtagen und zur Konfirmation. Und grün sozusagen die festlose Zeit, Wachstum und Gedeihen, also das, was ausgesät ist, Zeit hat zu sprießen.
Die Paramentenmacherin greift ein Knäuel aus dem Regal, das prall gefüllt ist mit Garnrollen in allen erdenklichen Grüntönen.
Das ist Schafwolle, was ich jetzt hier habe und färbe. Und es sind Industriefarben, das sage ich gleich dazu, weil es lichtecht sein muss.
Pro Quadratmeter Webfläche berechnet Annette Hildebrand etwa 2.500 Euro. Dazu kommt die Gestaltung. Bis ein Parament im Kirchenraum aufgehängt werden kann, vergeht vom ersten Kontakt mindestens ein Jahr.
Das Schöne ist, dass die Arbeiten, die ich fertige, auch einen Ort haben, wo sie hängen werden. Und das ist eine ganz schöne Arbeit.
Der Schmuck für den Altar. Iris Milder hat die kleine Paramentenwerkstatt von Annette Hildebrand in Dresden vorgestellt. Und jetzt kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Ein Thema ist das Urteil des Bundesgerichtshofs, nachdem Nutzer von Internetseiten der Platzierung von Werbecookies ausdrücklich zustimmen müssen.
Auf die Frankfurter Allgemeine Zeitung wirkt dieses Urteil wie ein Relikt aus einer vergangenen Zeit, denn Apple und Mozilla haben die Cookies, mit denen die Online-Werbewirtschaft die Nutzer durchs Internet verfolgt, längst aus den Browsern verbannt. Google zieht bald nach. In knapp 2 Jahren ist Schluss. Für die letzten Tage des Kekses hat der BGH also klargemacht, dass eine aktive Einwilligung nötig ist. Bis die Behörden das Urteil durch und die Betreiber es umsetzen, werden noch viele Daten durchs Internet fließen. Für die Internetwirtschaft, die sich über Werbeeinnahmen finanziert, habe es dennoch Konsequenzen, unterstreicht das Handelsblatt. Je weniger die Firmen über die Nutzer wissen, desto ungenauer werden die Werbebotschaften verteilt. Die Daten dieser Unternehmen, zu denen beispielsweise auch Verlage gehören, verlieren an Wert. Demgegenüber stehen US-Plattformfirmen wie Facebook, die sich durch die Registrierung ihrer Nutzer eine Verwertung der Daten sichern. Durch das BGH-Urteil werden jene Konzerne indirekt gestärkt. Diese Wirkung wollte der deutsche Gesetzgeber sicherlich nicht erzielen. Die Süddeutsche Zeitung äußert sich überrascht, dass die Frankfurter Buchmesse voraussichtlich auch in diesem Jahr stattfinden soll, wenn auch in wesentlich kleinerem Rahmen. Um das große Geld geht es hier jedenfalls nicht, eher um das große Symbol. Die Entschlossenheit, mit der in Frankfurt an einer machbaren Messe gearbeitet wird, ist gesellschaftlich ähnlich bedeutsam wie die Wiederaufnahme der Bundesliga. Eine gebeutelte Branche tut das Mögliche, um sich, ihr Publikum, die Party nicht aufzugeben. Daraus könnte eine Vorbildwirkung für das gesamte kulturelle Leben mit der Pandemie entstehen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau, auch noch einmal nachzulesen im Internet. Und das war die Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmeck. Hier geht's gleich weiter mit Deutschland. Heute mit meiner Kollegin Petra Enzminger. Und ein Thema ist ein Jahr Todestag von Walter Lübcke.